Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße alle an den Rundfunkapparaten und Hörgeräten zu einer neuen Review-Episode. Und wer sich erinnern kann, in unserer letzten Review-Episode haben wir über Booksmart geredet und fanden, das ist doch schon sehr nerdiger Kram und wir haben dann überlegt, wie kann man das denn noch toppen? Und ich glaube, wir sind ans Ziel gekommen mit einer Filmauswahl und zwar Scott Pilgrim. Und ich glaube, wir nehmen das Thema Nerdismus hier mal 10 und gucken uns an, was macht der Film? Ist der damals gut angekommen? Kann man den heute immer noch gut konsumieren? Und taugt das ganze Ding denn überhaupt was? Deshalb würde ich sagen, bleibt dran, es wird spannend.
Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape. Den einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Der Nerd zu meiner Linken hatte schon richtig gesagt, heute wird es im Nerd Science Podcast so nerdig, wie es nur möglich geht.
Es wird wehtun auf jeden Fall.
Mir fällt leider nichts mehr ein, wie ich nochmal nerdig sinnvoll irgendwie einen Satz verpackt kriege, aber ich begrüße zu meiner Linken erstmal den Nerdist, ja. Ronny.
Vielen Dank für diese überlange Anmoderation, lieber Alex, zu meiner Rechten. Ich mach's ganz kurz und clean. Hallo.
Tumbleweed. Hallo. Ja. Nerdig.
Nerdig.
Wir haben es also nicht nur wahrscheinlich im Titel drin, sondern im der namensgebende erste wichtige Buchstabe ja. In Insert. Und du hast völlig recht.
Scott Pilgrim versus the World, zu Deutsch Spot. Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt.
Genau. Das war das Schwierige. Quasi der Nerdgott-Film schlechthin.
Oder
ob
ist
das
er?
Jetzt, ob das jetzt gut ist oder nicht, werden wir irgendwie rauskriegen. Nerdig ist es, glaube ich, in jedem Fall.
Auf jeden Fall, quietschbunt, laut und schnell.
Ja, alles davon.
Kam schon vor 9 Jahren jetzt mittlerweile in die Kinos, am 21.
Hast du mich
Oktober.
Alt genannt?
Hier bei uns in Deutschland.
Uff.
Ja.
Ei, ei, ei.
Und kann man ja schon vorwegnehmen, deshalb quietschig, buntig, nerdig, weil es eine Comic-Adaption ist, und zwar von Brian Lee O'Malley.
Auch das, ja.
Auch das. Und der hat da sechs Schwarz-Weiß-Comic-Bücher gezeichnet.
Schön bunt.
Fing 2004 an. Und ging bis 2010, also bis zu dem Jahr, wo dann auch die Filmadaption, über die wir heute reden wollen, in die Kinos kam.
Das ist korrekt. Filmadaption fühlt sich eher an wie Videospiel.
Erfahrung.
Mhm. Gab auch Videospiel übrigens, kam in etwa zeitgleich mit dem Film auf die Konsolen. Das war vom Look sehr, sehr, sehr nah am Comic dran.
Ja.
Und das hat damals richtig viel Spaß gemacht. Habe ich positiv in Erinnerung. Zur PlayStation 3 Zeiten war das noch.
Ich höre immer noch den Soundtrack zu diesem
von
Videospiel.
Anna Managuchi, ja, das war großes Tennis auf jeden Fall. Habe ich den Künstler übrigens tatsächlich auch erst aufgetan dadurch und festgestellt, der macht nur solche Musik.
Das ist die ganze Band.
Ja, also, ne, die
Konglomerate.
Wie auch immer du es nennen möchtest.
Ja.
Und ich habe festgestellt, dass ich da tatsächlich auch außerhalb von Videospielen einigermaßen drauf stehe. Auf den Kram von denen.
Ja.
Dieses Jahr ein neues Album rausgebracht übrigens. Just saying.
Ja, also hier auch musikalische Empfehlung von unserer Seite. Anna Managuchi.
Soundtrack zum Videospiel von Scott Pilgrim.
8-Bit, Rock, Pop.
Ja, alles das.
Alles das.
Wenn ihr damit was anfangen könnt und euch nicht die Ohren bluten, dann seid ihr da gut aufgehoben.
Und wenn nicht, trotzdem reinhören. Vielleicht entdeckt ihr was, wo ihr sagt, och.
Du,
warum
wir,
nicht?
Wir kriegen alle noch diese Super Mario Zelda Sachen irgendwie aus der Jugendzeit vorgesummt und irgendwie hat der Scott Pilgrim Spiele-Soundtrack auch so da ikonisch bei mir ins Gedächtnis geschafft. Die unterschiedlichen Tracks waren alle ganz, ganz, ganz großartig. Aber um das Spiel soll es heute gar nicht gehen, sondern um den Film.
Ach so.
Und deswegen, damit wir ja wieder zurückfinden zum vorgetretenen Pfad. Sollte doch vielleicht mal mit einer Synopsis, damit die Leute wissen, worum es geht. Jetzt haben wir ständig Scott Pilgrim erwähnt.
Genau, ihr wisst jetzt, wie die Musik ungefähr klingt, um was es, wann die Comics rauskamen und was weiß ich. Aber um was geht's denn hier in diesem Film, den wir heute bereden wollen? Und zwar um Folgendes, eine kleine Synopsis. Wie schon richtig angekündigt von Alex. Vielen Dank. Das alltägliche Leben von Scott Pilgrim ist recht überschaubar. Ohne festen Job lebt er in den Tag hinein. Zentraler Dreh- und Angelpunkt ist seine mäßig erfolgreiche Rockband sowie seine vielen Liebschaften, aus denen bisher noch keine langfristigen Beziehungen hervorgegangen sind. Doch als Scott eines Tages Ramona kennenlernt, ändert das alles. Hals über Kopf verliebt er sich in die mysteriöse Frau, wird aber recht schnell mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Denn um Ramonas Herz zu gewinnen, muss Scott ihre 7 Ex-Lover besiegen. Ein epischer Kampf um die Liebe, Rock'n'Roll und um das eigene Leben steht plötzlich auf dem Plan.
Genau, klingt für mich nach wie vor, wir reden zwar, ja, wir reden über den Film, aber klingt natürlich erstmal nach einem Plot von einem Computerspiel. Sind ja. Wir mal ehrlich.
Also es fängt so mit Rom-Com an,
ja.
In die Streifen bla, und dann, man kann es gar nicht so richtig in so einer Synopsis hervorheben, man muss gegen 7 Ex-Lover kämpfen.
Kämpfen.
Leben. Auf Leben und Tod.
Ja, genau. So.
Hat euch das abgeholt? Ich hoffe. Denn wir reden weiter. gehen wir direkt ins nächste Kapitel über. Wir erzählen euch mal, wer hat denn eigentlich an dem Film mitgemacht und wer spielt denn da überhaupt mit?
Um dem nochmal vorneweg schon ein bisschen Perspektive zu geben.
Oh, ja.
Was ich finde ich halt ganz spannend. Die ganzen Namen, die wir jetzt aufzählen, ihr müsst, also vermutlich werden euch 1-2 Namen was sagen.
Minimum.
Versucht mal zu überlegen, wo diese ganzen Namen vor 10 Jahren waren.
Und wo sie heute stehen.
Als der Film in etwa so rausgekommen ist. Und vielleicht ist ja aus denen was geworden. Aus dem einen oder anderen, aus dem anderen vielleicht nicht. Wir werden sicherlich nochmal erwähnen, wo wir die herkennen. Aber ich, wenn es dir wirklich nochmal auch, wenn wir auch nochmal nachgeschaut haben jetzt hier oder vorgeschaut haben, wenn es dir nochmal auf der Zunge zergehen lässt, das Cast, muss ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Crazy, aber let's go.
Große Ankündigung. Ich hoffe, wir können ja jetzt die Erwartungen, hochgeschnürten Erwartungen erfüllen. Ich fange mal an.
Für die Nerds da draußen mit Sicherheit.
Position Nummer 1, Michael Cera.
Als Gott.
Also Michael Cera spielt hier in dem Film natürlich Michael Cera in erster Linie, aber auch die Hauptfigur Scott Pilgrim. Michael Cera seit 16 Jahren irgendwie in Arrested Development dabei.
Richtig.
Da nach wie vor stark
richtig.
Vertreten.
Und tatsächlich auch ja eine schlimme Krankheit, mit der ab so dem 17. Lebensjahr etwa aufhörst zu altern. Was willst du machen, ne?
Es ist in der Tat so, ja.
Ja, gefühlt, oder?
Und es ist aber ganz faszinierend, hat für mich auch jetzt nochmal in der Recherche so Michael Cera ein bisschen in den Vordergrund geholt. Woher kennt man ihn, ne? Und klar, 2007, da gab es Superbad.
Ja.
Um auch diesen Namen hier nochmal in dieser Folge zu erwähnen. Und im gleichen Jahr Juno.
Ja.
Zwei Filme, wo ich sage, da hat er seine Rolle auch an sich geprägt.
Was jetzt gut ist, einmal dahingestellt.
Aber was kam danach? Dann gab es Scott Pilgrim.
Ja.
Und danach wurde es relativ
Arrested Development.
Arrested Development.
Konstantes Serienengagement.
Nebenrollen.
Da gab es irgendwie so ein bisschen Year One noch.
Year One, This Aber, is the End 2013 ja. Aus diesem ganzen Seth Rogen
also richtig,
Konglomerat.
Ich weiß nicht, ob er Also, weiß nicht, vielleicht hat er keine Lust mehr gehabt, diese Rollen zu spielen. Vielleicht hat er keine anderen Angebote bekommen. Vielleicht hat er sich auch aktiv dagegen entschieden.
Kann es mit diesem Film vielleicht hier zusammenhängen? Mit Scott Pilgrim?
Nein, glaube ich nicht.
Nicht?
Denkst du?
Weiß ich nicht.
Ich weiß auch nicht. Aber vielleicht, falls Michael gerade mit reinguckt, kann er uns ja mal kurz eine DM zukommen lassen.
Oder eine PM. Ich greife das nachher gleich nochmal auf, glaube ich. An seiner Rolle, da flirtet er immer kräftig hinterher, ist hier mitvertreten Mary Elizabeth Winstead. Die spielt die mysteriöse Ramona mit ihren bunten Frisuren bzw. Haarfarben. Die ist mir auch hier in Scott Pilgrim zum ersten Mal so richtig aufgetaucht. Und da musste ich immer noch mal so überlegen, wo habe ich die denn vielleicht
was vorher passiert ist mit ihr
vorher schon mal gesehen? Ja. Und was ist denn eigentlich danach mit ihr passiert? Und dann habe ich mich teilweise gefreut, wenn ich sie dann mal wieder irgendwo gesehen habe.
Definitiv.
die amerikanische Version vom zweiten Teil von Ring 2005. Dann Final Destination 3 2006, ne? Alles so ein bisschen artverwandt.
Das ist ja so der oftmals klassische Einstieg, oder?
Ja, wo man sich auch schnell, aber leider auch verrennen kann. Das ist das Problem. Dann ist sie relativ schnell bei Die Hard gelandet, stirbt langsam, ja, ist da in den vierten Teil gerutscht.
Ich weiß, wobei sie es da nicht mal, glaube ich, tatsächlich in den Final Cut geschafft hat, außer vielleicht am Ende oder so. Und
war
ich
das weiß nicht, gar so nicht. Telefondingens? Telefonschaltendingens?
Ja, und dann stand sie in den Credits und ich dachte mir, wo war sie denn? Und dann tauchte sie gar nicht auf und dann erst im nächsten Teil, das war irgendwie schräg.
Genau, 2007 und dann im fünften 2013.
Ja.
The Thing, auch Horror Remake 2011.
Den fand ich ja richtig doll üd.
Ja?
Mm. Ah. Vielleicht reden wir da mal irgendwann drüber, aber was so Sequels betrifft, wenn du dir das Original-Ding anguckst und danach dann die 2011er-Variante anschaust, so viel Liebe zum Detail mit dem
Knicks,
auf die Originalfilme, ganz, ganz großes Tennis.
Sie blieb auf jeden Fall bei Horror und mysteriösen Filmstoffen. Ja. 2016 dann in 10 Cloverfield Lane. Das war für mich so das erste Mal, wo ich sie wieder so für mich entdeckt habe, wo ich dachte so, ah, die kennst du doch. Das ist doch hier.
Sind ja auch ein paar Jahre dann vergangen.
Von dem Bassisten.
Seit der letzten etwas größeren Hauptrolle, ne?
Dann dieses Jahr zu sehen Gemini Man an der Seite von Will Smith. Und nächstes Jahr muss auch jeder für sich selbst entscheiden, müssen wir mal noch abwarten, Birds of Prey.
Ja, siehst du es im Trailer auch genau irgendwie
5 Frames.
12 Frames, wollte ich gerade sagen, so eine halbe Sekunde irgendwie mal auftauchen.
Also sie hat noch nie so richtig einen Film, glaube ich, angeführt.
Das ist richtig, ja.
Oder hatte eine, ja, bis auf Scott Pilgrim so eine wirklich, ja,
bei Cloverfield. Lane,
ja, aber da war der Scale, fand ich, gefühlt, war da halt nicht so riesengroß. Ja. Aber, ja. Ist ja auch wurscht. Wer spielt denn noch mit? Gehen wir einfach mal weiter und ich versuche ein bisschen hier zügig durchzukommen. Mit dabei einer der 1000 Culkin-Geschwister, Kieran Culkin. Woher kennt man den denn? Klar, Kevin allein zu Hause, da war er schon präsent, hat in beiden Teilen mitgespielt.
Jo.
Auch sehr selektive Filmauswahl, Paper Man zum Beispiel 2009 an der Seite von Ryan Reynolds, Infinity Baby, so ein Schwarz-Weiß-Film mit Nick Offerman zum Beispiel.
Ich glaube, da war aber nie, bei ihm war nie der Fokus so auf dem
Schauspielerischen
oder bei dem Hollywood-Film, Schauspielerischen, ja.
2017 auch immer mehr seitdem an Jake Gyllenhaal irgendwie angenähert, auch vom Aussehen oder vor allem vom Aussehen, finde ich sehr witzig, in welche Richtung er geht. Und seit 2018 bei HBO zu sehen in der Serie Succession. Mhm. Weiter mit dabei Scott Pilgrims Schwester, gespielt von Anna Kendrick, die gestartet mit allerlei Singeinlagen, also gut, Twilight passt jetzt nicht, aber so die jugendlichen Filme, so Musical-Filme, also Twilight ab 2008 in diversen Filmen mitgespielt, Pitch Perfect 2012 oder seit 2012 mittlerweile.
Das war, glaube ich, auch ihr wirklich großer Durchbruch als Hauptdarstellerin.
Der dritte Teil war jetzt, glaube ich, der
drei
letzte.
Drei Teile war der letzte.
Dann Into the Woods, genauso herumgetrillert, hat mir immer irgendwie bei dem Film die Fußnägel hochgestellt. Hier in der Update-Folge gehabt, The Day Shall Come. Gibt es bei uns noch keinen Kino-Release. Können wir gespannt sein, wann das kommt. Und 2020 im März, also ein bisschen Off-Season.
In Deutschland.
In Deutschland kommt Noël, also diese Weihnachtsmärchen-Geschichte.
Richtig, von Disney Plus. Jetzt schon im Streaming, aber nicht für die Deutschen.
Höchstens für die Holländer.
Das ist richtig.
Weiter mit dabei, Alison Pill. Mal aufgetaucht hier in unserer Snowpiercer-Review, mitgespielt noch bei Vice, jetzt zum Jahreswechsel, kam bei uns im Januar in die deutschen Kinos und nächstes Jahr zu sehen in Star Trek Picard. Weiter mit dabei, Aubrey Plaza, bekannt und geliebt aus Parks and Recreation.
Yes.
2017 so eine auch ernste Rolle, möchte ich mal sagen, zum Beispiel in Ingrid Goes West.
The Stalker.
Und dieses Jahr gesehen in der Neuverfilmung zu Chucky die Mörderpuppe,
ja.
Child's Play.
Ja.
Und ich fahre fort. Jason Schwartzman kennt man so gut wie aus allen Wes Anderson-Filmen, musikalisch auch gut unterwegs, aktuell zu hören als Synchronsprecher in Klaus, also Claws auf Netflix und auch im nächsten Wes Anderson-Film nächstes Jahr wieder zu sehen.
Natürlich.
In The French Dispatch. Weiter mit dabei, Chris Evans,
sagen wir
nicht viel mehr, Captain America.
Ja.
An seiner Seite unter anderem Brie Larson, heutzutage bekannt als Captain Marvel. Weiter geht's an der Seite von Brie Larson, zum Beispiel Brandon Routh.
Oh Mann.
Sagt's noch jemand was? Superman.
Mhm.
Man of Steel und in einer kleinen, mehr oder weniger Nebenrolle Bill Hader als The Voice, also als
Der Erzähler,
der hier die...
Es gibt einen Erzähler.
Der ab und zu den Erzähler wiedergibt oder zum Beispiel die Videospielstimme hier einstreut.
Ah. Wahnsinn.
Unter Cast.
Das Cast. Großartig.
Weil das merkt man auch. Das ist mega, mega große Spannbreite.
Ja.
Gibt natürlich dadurch auch ein, zwei Leute, die sich, glaube ich, nicht so mega profilieren können, aber es ist doch eine wirklich, ja, sehr, sehr coole Masse, die man da zusammengebracht hat. Von wem ist das Ding? Ich mach's ganz kurz. Regisseur Edgar Wright.
Das zweite Mal in die Review geschafft ist.
Ja. Und das ist nach, jetzt muss ich überlegen.
Baby Driver?
Nach Baby Driver und nach Jordan Peele und Bong Joon-ho ist das der dritte Regisseur, wo
Korrekt.
Wir schon den zweiten Film in der Review haben.
Korrekt.
Da bin ich einigermaßen durchgestolpert. Edgar Wright.
Quasi das Äquivalent zu unserem Ritterschlag. Ja,
das kann man auf jeden Fall so sehen. Review-Episode Nummer 9 hatten wir hier Baby Driver in der Rezension. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, was hat er vorher gemacht? Shaun of the Dead 2004. Danach Hot Fuzz 2007. Dann kam Scott Pilgrim, dann 2013 The World's End. Wer bei YouTube ist, sieht gerade so eine DVD-Box im Hintergrund.
Blu-ray.
Blu-ray-Box. Pardon, ich bin immer noch auf DVDs eingestellt. Ich bin letztens erst von VHS gewechselt. Und sein nächster Film wird dann sein, nächstes Jahr 2020, Last Night in Soho. Auch hier schon ein Update gehabt, wo die ersten On-Set-Bilder dann mal zu sehen waren.
Abgedreht.
Oder Promo-Bilder.
Schauen wir mal.
Ich glaube, September war jetzt der Release-Termin. Also ist noch ein ganzes Stück hin auf jeden Fall. Drehbuch ebenso von Edgar Wright und co-written, also an seiner Seite mitgeschrieben, Michael Bacall. Michael Bacall, musste ich auch gucken, wer ist das nochmal? Sehr selektive Auswahl, auch was er gemacht hat. Er hat zum Beispiel die Skripte geschrieben zu 21 und 22 Jump Street, Project X 2012, ja, für mich eine Riesennummer.
Mhm.
Aber auch als Schauspieler unterwegs, zum Beispiel in Glorious Bastards, eine ganz, ganz kleine Nebenrolle und Spiewak. Ein, weiß nicht, ob es autobiografisch ist, aber er spielt einen Autoren, der halt wenig erfolgreich ist, aber dann das Leben eine sehr witzige Wendung nimmt. Und da auch an seiner Seite gespielt Michael Cera und Mark Webber, die wir gerade eben schon erwähnt haben. So, ein Thema, was uns am Herzen liegt und vielleicht Aufschluss auf ein, zwei Rückschlüsse gibt, möchte ich, sage ich mal so. Mhm. Was hat das Ding gekostet? Was hat das Ding denn eingespielt? Und man muss ja sagen, das war der erste Film, den Edgar Wright dann außerhalb von Großbritannien gedreht hat. Nordamerika, besser gesagt Kanada. Und man hat ihm circa 80 bis 90 Millionen in die Hände gegeben. Und dann gab es irgendwie steuerliche Rabatte,
Vergünstigungen. Kanadische Filmfonds.
Also sagt
whatever.
Man so, 60 Millionen ist man da mit in den Ring gestiegen. Hat sich das gelohnt, Alex?
Das wäre jetzt schon eine Wertung. Man sieht.
Lass erst mal die nackten Fakten sprechen.
Man sieht, der Film ist unglaublich VFX-lastig. Unheimlich. Das betrifft nicht nur jetzt die offensichtlichen Computereffekte, sondern die ganze Montage. Ich glaube, viele Sachen zu drehen hat sehr lange gedauert. Detaillierte Vorplanung etc.
Auf jeden Fall.
Locations-mäßig ja, abwechslungsreich, aber glaube ich, kriegst du relativ günstig irgendwie dahingestellt, irgendwelche Hallen, wie auch immer. Von daher an der Stelle jetzt vielleicht nicht so viel Budget drauf gegangen, aber 60 Millionen ist ja, wir hatten das Thema jetzt schon des Öfteren, so das Budget, wo sich Edgar Wright wohlfühlt. Da lag ja in etwa auch Baby Driver und pendelt sich halt in diesem...
Baby Driver lag ein gutes Stück drunter. Ich guck gerade nochmal nach, aber da waren wir irgendwo im 30er-Bereich, ja?
Ja,
34.
Ja, aber es pendelt sich trotzdem auch 60 Millionen, ja, ich meine, ja, es ist das Doppelte, aber es pendelt sich trotzdem so ein bisschen ein in dieser noch gefühlt mittlerweile etablierten oder Grauzone, dass er nicht Indie ist, weil dafür ist die Vision, glaube ich, zu teuer.
Du meinst so ein richtig schöner Mittelschichtenfilm.
Genau, so ein Mittelschichtenfilm, aber er ist halt auch nicht 150 Millionen Marvel in die Fresse Spektakel
ja.
teuer gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir ja gesagt, je höher das Budget, desto höher natürlich die Ansprüche an ein Einspielergebnis, damit sich das Ganze irgendwie rentiert.
Jetzt wird's interessant.
Ja, jetzt wird's traurig, wollte ich sagen.
Das war ja eigentlich die Frage, die ich dir gestellt habe.
Ja. Ist wohl nicht zusammengekommen, wa?
Okay, ich mach's ganz kurz. Mach mal. 60 Millionen hat das Ding gekostet. 32 Millionen hat man in den USA eingespielt. Also im Bereich Nordamerika, wo man das Ding mit einem großen amerikanischen Cast auch gedreht hat. Und insgesamt weltweit sind 48 Millionen zusammengekommen. Und das ist eine Summe, die ist weder drüber, noch deckt es einigermaßen, sondern sie liegt halt wirklich ein gutes Stück drunter.
Leider ja. Ja, also super gefloppt. Deutsches Marketing, ging so. Mhm. Fast nicht vorhanden. Und dann ist halt auch die Frage, wie du das den Leuten schmackhaft machst, weil ich glaube, wir hatten es schon jetzt eingangs erwähnt und auch durch die Synopsis, relativ spezielle Zielgruppe, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz hätte ich erwartet, dass er zumindest in den USA irgendwie die Leute mehr rankriegt, insbesondere weil er auch vom Altersfreigabe unter den Sachen lag, die Edgar Wright sonst gemacht hat, ne? Also nicht irgendwie ab 16 oder ab 18, sondern wirklich halt ab 12 bei uns, glaube ich, oder noch weniger. 12. von daher eigentlich auch die Option, die jungen Leute, die ja die Zielgruppe wahrscheinlich waren, ranzukriegen, gerade auch mit dem jungen Cast. Natürlich jetzt nicht alle so bekannt und erfolgreich zu dem Zeitpunkt. Was ich noch ganz spannend fand, würde ich nur gerne noch ergänzen, um das dann so ein bisschen, ich weiß nicht, inwieweit man den Zahlen wirklich glauben kann, aber es gibt wohl Auswertungen, wie das die Heimkinoauswertung zu Potte kam, das wurde getrackt bis so 2011 rein, also ich würde sagen so ein halbes Jahr nach Heimkinoauswertungsveröffentlichung von DVD und damals auch schon zum Teil Blu-ray. Und da hat er tatsächlich noch mal weltweit 30 Millionen rangekarrt. Das ist relativ viel, finde ich. So. Mhm. Und nützt natürlich jetzt aber trotzdem erstmal nichts, weil das Kind ist im Brunnen gefallen, zwar ein kommerzieller Flop, nennen wir es mal beim Namen halt. Und was ist die Konsequenz? A, kein zweiter Teil und B, vermutlich eher wieder kleineres Budget für Edgar Wright. Und C, ging so ein bisschen dann vielleicht auch der Mut abhanden, genau solche Sachen irgendwie zu machen.
Und vielleicht Michael Cera zu casten als Hauptrolle?
Möglich, ja, möglich. Darauf wolltest du hinaus. Ja. Den habe ich nicht kommen sehen. Der kam von links, ja.
Oder es war eine Sache, wo man nach seinem Indie-Streifen ihn zum ersten Mal auf so einen eher etwas größeren, teureren Film gesetzt hat. Und das relativ schnell.
Meinst du, dass ein Gesicht das nicht zieht? Jetzt mal überspitzt formuliert.
Ja, ich sehe ihn sehr gerne, aber ich glaube, ich höre auch immer wieder Kritik, dass er unter anderem halt eher sich selbst spielt, dass er eher ja relativ festgesetzt ist auf ein bestimmtes Rollenbild, auf ein bestimmtes Klischee.
Wir kommen ja gleich noch zu unseren persönlichen Gefühlen dazu vielleicht.
Was auch noch ein bisschen schwierig gemacht hat, ich habe das nochmal versucht rauszusuchen.
Das kam noch dazu jetzt, ja.
Was war denn eigentlich zeitgleich im Kino, wo man vielleicht sagen könnte, was hat den Film denn da in den Schatten gestellt oder weggehauen? Eine Woche vor Scott Pilgrim kam The Other Guys, also die etwas anderen Cops mit Will Ferrell und Mark Wahlberg. Eine recht große Dödelkomödie, ja, aber
mega gezogen mit The Rock auch.
The Rock war mit drinne, Samuel Jackson war mit drinne, über 200 Millionen irgendwie eingespielt und ich glaube, der lief halt noch ein paar Wochen gut im Kino.
Und da gibt's, denke ich, auf jeden Fall Zielgruppenüberschneidung. Die dann quasi sich entscheiden im Zweifel auch, ne?
Möglich. Und in der gleichen Startwoche dann, vor allem in den USA, kam Eat, Pray, Love. Eher ein Drama eigentlich, hat aber mega gezogen, auch weit über 200 Millionen eingespielt und auch das war die schlechte Audioqualität, euer Stream hakt.
Sag es.
The Expendables, über 300 Millionen eingespielt.
Ja, also wenn du das so liest, gerade in den USA, ne, mit zwei so größeren Titeln eigentlich, haben sie den so ein Stück weit zum Sterben rausgeschickt, sind wir mal ehrlich. Also es ist sehr unglücklich gewählte.
Danach kam auch nichts, 16., 17., 18., 20., da kam nur noch, gut, Piranha 3D war irgendwo noch dabei, ja, der hat auch irgendwie fast nochmal 100 eingespielt.
Aber wenn Expendables da quasi die Woche und die Woche drauf halt bestimmt hat und das war leider so und das ist halt, glaube ich, auch diese seichte Unterhaltung, wo man vielleicht sagt, könnte auch da sich die Zielgruppe wegschnappen. Die Leute gehen dann halt nur einmal ins Kino im Zweifel, ne?
Ich glaube, das Medienecho war viel größer damals, Expendables. Also gerade, es gibt eine Szene, da ist Bruce Willis, Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger gleichzeitig drin.
Nie da gewesen.
Und was ich auch nochmal mitbekommen habe im Zuge der unserer Recherchen, gerade auf der Comic-Con, das Panel von den Expendables war vor dem Panel von Scott Pilgrim.
Uiuiui.
Und hat wahrscheinlich da ganz viele redaktionelle Ressourcen gebunden, die dann erstmal in ihr Kämmerchen gingen und irgendwie Sachen gepostet haben. Ich weiß es nicht. Aber das sind alles so Sachen, die kann man vielleicht da rein interpretieren, wenn man möchte.
Mit Sicherheit sogar. Hat mit Sicherheit einen Einfluss. Wie groß der jetzt wirklich ist, kann man, glaube ich, nicht mehr wirklich nachweisen oder messen. Aber ja, hat sich hat definitiv mit dem sehr, sehr schlechten Einspielergebnis zu tun.
Sei es drum. Wer hat noch mitgearbeitet? Also die Gründe liegen gerade noch vergraben, warum es so ein Box-Office, so eine Box-Office-Bombe gewesen ist. An der Besatzung kann es, glaube ich, teilweise oder zum Großteil nicht gelegen haben. Wer war zum Beispiel an der Kamera und es ist quasi so ein Urgestein, sage ich mal. Wie bei Baby Driver war auch hier Bill Pope als Director of Cinematography am Start.
Wir verlinken einfach auf die Baby Driver Review.
Wir verlinken am einfachsten auf die Baby Driver Review. Kommt ohne Jahreszahlen. Er hat alle Matrix-Teile gemacht. Die Spider-Man-Filme 2 bis 3 von Sam Raimi. Team America. The World's End. Dann mit Edgar Wright nochmal zusammengearbeitet. Und war dieses Jahr an der Kamera bei Alita Battle Angel. Schnittmontage, genau das gleiche Team. Da waren dabei Jonathan Amos und Paul Macless. Beide haben gearbeitet an Attack the Block, Paddington 2, auch Baby Driver, The World's End, Man Up, unter anderem auch mit Simon Peck. Auch da, also im Bundesportfolio, hatten wir damals schon eine Baby Driver Review. Ich glaube, mit dem Personalstab kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also da schon ordentlich Kompetenz dabei.
Ja.
Interessant, finde ich, wird es nur bei der Musik, beim Soundtrack und Score. Da hat man sich Nigel Godrich geangelt. War ich damals auch ein riesiger Fan von dem Soundtrack, von dem Original Score auch nochmal. Dachte aber, Nigel Godrich habe ich noch nie gehört. Ist auch eine sehr interessante Person, finde ich, wenn man guckt, was hat er denn gemacht? Der macht irgendwie alles. Der hat zum Beispiel Musikvideos von Beck Regie geführt.
Die ja auch eine gewisse Relevanz bei Scott Pilgrim haben.
Genau, kommen wir vielleicht auch gleich noch dazu. Hat teilweise auch als Kameramann gearbeitet, zum Beispiel bei einem Dokumentarfilm von Paul Thomas Anderson. Dann den Soundtrack mitgemischt von Scanner Darkly und oder auch Baby Driver. Macht aber auch eigene Sachen im Sinne von der Komposition her. Also er stellt auch wirklich eigene Stücke. Zum Beispiel bei so einem kleinen Netflix-Projekt namens Anima. Auch von Paul Thomas Anderson, wo er quasi sich Radiohead in einem psychedelischen Experimentalfilm austoben konnte.
Nicht gesehen.
Und hier aber den kompletten Score quasi umgesetzt und kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Sehr interessante Arbeit abgeliefert.
Ja, kann man vorwegnehmen.
So viel zu Stab und Besetzung und dem Ganzen drumherum.
Sehr gut.
Ich hoffe, wir sind einigermaßen gut durchgekommen.
Dann bitte jetzt den eigentlich interessanten Teil.
Den eigentlich interessanten Teil?
Das ist ja.
Quasi das Herzstück unserer Reviews.
Ja.
Wir nehmen den Film auseinander.
Hypothesen.
Die Hypothesen. Ich habe mir 2 Hypothesen ausgedacht.
Nur 2?
Ja.
Muss reichen heute.
Nur 2 muss reichen. Ich glaube, sonst, also, will ja keine Doppelfolge produzieren.
muss
die Leute ja irgendwie bei Laune halten. Also, für mich, Scott Pilgrim ist der verspielteste Film von Edgar Wright. Verspielteste. Und dadurch, für mich, ist Scott Pilgrim der kreativste Film aller Zeiten.
Interessant.
Interessant.
Interessant, ja.
Interessant.
Ja.
Ich habe mir noch so ein bisschen was aufgeschrieben in Form von Contra, Pro und Contra. Willst du noch was in den Ring werfen?
An Hypothesen?
Zum Beispiel?
Nein.
Gut.
Nein, wir fangen erstmal mit den Contra-Themen an.
Mit dem Contra-Themen an?
Dann lass fangen erstmal mit einem an, was uns nicht gefallen hat.
Nee, fang du doch erstmal an. Komm, ich habe jetzt zu viel erzählt wieder.
Ja, also, ich habe ja schon gesagt.
Fang an, mach's kurz.
Boah, jetzt hast du das jetzt mich auch ein bisschen unter Druck hier, ja. Ich hab's eingangs schon gesagt, der Plot liest sich ein bisschen wie ein Computerspiel. Kann das gut sein? Vielleicht. Kann das nicht gut sein? War es, glaube ich, bis dahin immer. Was ich sagen will ist, Computerspielverfilmungen haben den Ruf immer schlecht zu sein. Nun ist das keine Computerspielverfilmung, aber es lehnt sich an Computerspielen an. Das heißt, ein bisschen andere Voraussetzungen, aber unterm Strich läuft es so ein bisschen auf das Gleiche hinaus. Ne? Also der Plot ist eher flach, aus meiner Sicht zumindest. Wir hatten, das ist immer so wiederkehrend, das ist okay für mich. Habe ich in anderen Reviews auch schon gesagt, wenn dann der ganze Rest passt. Was muss dann passen? Das Cast muss stimmig sein, es muss das Skript, wenn es vielleicht nicht so viel hergibt, cool rüberbringen.
Ich erinnere mich ein bisschen an Zombieland gerade.
Genau, ja, also genau, analog. Audiovisuell muss vielleicht ein bisschen was hergeben, um halt einfach dann ein bisschen auszugleichen, wenn das Skript halt nicht so viel hergibt. So. Meiner Meinung nach tut er das sehr, sehr gut. Der Plot ist halt quasi einfach nur der Katalyst, so dass der Katalysator das Nötigste zu tun, um quasi die Figuren weiterzutreiben und in neue Situationen zu packen, wo ich sehen will, was passiert. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das habe ich jetzt so nicht kommen sehen. Mindblower. Das halt gar nicht. Jetzt muss man dazu sagen, das Ganze basiert auf 6 Comicbüchern. Dafür ist dann der Plot des Films eher flach gehalten. Im Comic geht man da noch ganz anders auf die verschiedenen Details ein, was auch die Axis betrifft. Da hat man halt mehr Zeit. Ne? 6 Comicbücher geben dir halt ein bisschen mehr Spiel. Das alles dann in einen Film zu komprimieren, da bleibt halt ein bisschen was auf der Strecke, halte ich auch für schwierig. Und du willst ja die Leute auch dann nicht überfordern halt. Ne? Wenn wir jetzt sagen, Scott Pilgrim ist mit ihr liiert und muss dann gegen 7 Leute kämpfen, das ist schon relativ viel, was du im Zweifel von den Leuten abverlangst. Und das dann irgendwie, unser Cast war ja auch sehr, sehr lang. Und das so verdaulich zu bringen, rüberzubringen, solltest du dann den gemeinen Zuschauer nicht mit einem zu komplizierten Plot überfordern, vielleicht im Zweifel auch.
Das war aber schon ein großer Kontrapunkt jetzt.
Ja.
Zumindest lang formuliert.
Ja, er ist lang formuliert. Aber wie gesagt, ich habe versucht, wieder ein bisschen einzufangen. Mm. Einfach. Ja, der Plot ist jetzt nicht besonders toll, aber das stört jetzt nicht so.
Ich glaube, ich kann dir da weitestgehend zustimmen. Bin d'accord mit deiner Meinung, mit deiner Meinungsäußerung und bin bei den Kontrapunkten recht überschaubar geblieben. Was mir ein bisschen gefehlt hat, beziehungsweise was mir ein bisschen abhanden kam, und das schließt, glaube ich, ein bisschen an dein Thema an, ist, dass mir gerade zum Schluss, so das letzte Drittel, da ging mir so ein bisschen die Luft aus, gefühlt, bei Scott Pilgrim. Also du hast 7 Ex-Lover, gegen den Scott Pilgrim halt kämpfen muss. Und jeder Kampf wird immer so ein bisschen vorangetrieben. Du hast 1 gegen 1, du hast dann irgendwie mal
kreative Mittel, sich aus der Affäre zu ziehen.
Kreative Mittel,
also sich zu lösen, die Situation
aus der Affäre zu ziehen, oder zum Beispiel bei so einem Amp versus Amp Band Battle plötzlich mit imaginären, wie soll man sagen, Figuren plötzlich auseinanderzusetzen, die dann gegeneinander kämpfen. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Und zum Schluss wird es dann aber ein bisschen flach. Also da habe ich so gedacht, jetzt wird das Ganze nochmal getoppt. Aber irgendwie habe ich jedes Mal bei Scott Pilgrim am Ende so das Gefühl, gerade beim Endbosskampf, das verliert mich jetzt gerade ein bisschen. Nicht jetzt, weil ich es spannend finde, sondern einfach, weil ich denke, ja, die Choreografie, also es gibt ja wirklich Kampfchoreografien.
Das ist ja auch eine Sache, wo wir von The World's End wissen, dass Edgar's voll Edgar Wrights Ding ist.
Aber dann dachte ich mir so, audiovisuell und so ist jetzt nichts mehr viel Neues dabei. Also gerade habe ich so ein bisschen leicht so diesen Fadengeschmack im Mund, dass sich so ein bisschen gerade wiederholt und jetzt einfach nur noch versucht wird, halt das Ding irgendwie zuzumachen.
Ich weiß, worauf du hinaus willst, ne? Wenn du irgendwie so Richtung Gegner 4, 5 schon das Mega-Effekt-Spektakel abfackelst, dann ist die Frage immer, du willst immer noch mehr, noch größer, wie kannst du es toppen? Ja, kann ich prinzipiell verstehen. Jetzt, wo du sagst, ist mir aber tatsächlich gar nicht so negativ aufgefallen. Mhm. Ansonsten habe ich tatsächlich auch noch einen Kritikpunkt.
Oi.
Der quasi in deine eigentlich dritte steile Hypothese einzahlt, die du gar nicht hier ausformuliert hast, dass Michael Cera an dem schlechten Einspielergebnis schuld ist. Weil schon damals, als das Ganze bekannt gegeben wurde, cool, dass du halt so einen dürren, nerdigen Trottel irgendwie castest als Hauptdarsteller, der irgendwie geil kämpfen kann.
Michael Cera gerade dumm genannt?
Nee, nicht Michael Cera, die Figur. Scott Pilgrim. Aber
ist so schwer auseinanderzuhalten.
Ja, das ist auch mein Problem. Und tut mir leid, die Figur im Comic gerade, ja, da ist er auch so ein bisschen verstrahlt irgendwie und laissez-faire unterwegs, da lässt sich quasi treiben vom Leben. Aber ich kaufe halt Michael Cera nicht ab, dass er halt der dicke Womanizer ist, der quasi von einer Affäre in die nächste geht und hier irgendwie die Mädels abschleppt im Minutentakt. Das versuchen sie uns zu verkaufen.
Die perfekte Nerd-Fantasie.
Ja, es ist die, ja, richtig, richtig.
Spielst in der Band.
Cool.
Lässt das Leben treiben, hast keine Verpflichtungen, aber trotzdem
cool.
Kreist du irgendwie alle möglichen
cool.
heißen Frauen ab.
Cool.
Cool.
Genau. Ja, also. Das ist so der einzige in dem Cast, wo ich sage,
ja?
da springt der Funke nicht final über.
Jetzt also, eher vom Drehbuch oder wirklich von der Figur oder die Kombination aus beidem?
Kombination aus beidem.
Mit diesen Liebschaften, okay.
Ja. Also ich wie Michael Cera es spielt, zum Beispiel wie er dann versucht, Ramona anzubaggern, sage ich, nein, Mann. Und ihre erste Reaktion ist halt auch genau die, die du erwarten würdest, nämlich dieses, weißt du was, geh doch einfach weg, ich muss nie wieder mit dir reden. Und 5 Minuten später liegen sie irgendwie zusammen in der Kiste.
Ja, stimmt. Das war auf jeden Fall.
So. Wann ist genau das denn passiert? Was war denn jetzt der geniale Spruch? War besonders einfühlsam. Da war für mich nichts, das wo der Plot gerechtfertigt hätte. Das war der Punkt, wo sie gesagt hat, ach, das ist ja
geiler Typ.
Ein geiler Typ, ja. Da lasse ich doch hier die Hüllen fallen direkt.
Das stimmt allerdings, ja, da gehe ich noch mit. Da gehe ich auf jeden Fall noch mit.
Ansonsten natürlich gebe ich dir recht, so diese nerdige Figur, mit der man sich vielleicht auch selber irgendwie möglicherweise identifiziert, dann zu sehen. Und wenn er irgendwie abgefahrene Bruce Lee-Choreos da abfackelt und mega mit dem Schwert umgehen kann und alles so in fast Dragon Ball-Manier da die Schläge austeilt und die Tritte. Sau cool, ne? Keine Frage, aber Michael Cera als konkretes Cast dafür, weiß ich nicht.
War fast schon eine Überleitung zu Pros dabei, glaube ich. Was hat uns denn vielleicht gefallen? Und die Liste hier ist ein bisschen, ein bisschen länger, würde ich sagen.
Ja, ja, ja.
Und relativ bunt und weit in der Spannbreite. Und ich fange mal an, was hat mir zum Beispiel gefallen? Auch wenn wir vielleicht sagen, die Story war jetzt nicht so ausgefeilt, ist es doch irgendwie dieses Drehbuch und vor allem diese ganze Adaption von dem Stoff, von dem Comicbuch.
Definitiv.
Und da kommt ganz viel, auch diese, geht eigentlich fast schon diese visuelle Gestaltung über, dass man ganz viele Drehbuchideen hat, wie aus dem Trailer zum Beispiel. Ich habe noch, glaube ich, keinen erlebt, der nicht lachen musste, als seine zukünftige Ex-Freundin an der Tür klingelt und fragt, wo er ist, und im Hintergrund springt er aus dem Fenster.
Ja. Na, erstmal läuft er so nach rechts und dann springt er aus dem Fenster und dann greift er nochmal rein und
greift
seine Jacke
nach der Jacke, läuft im Hintergrund an der Tür vorbei, durch den Schnee stapfend.
Und der Mitbewohner sagt, nee, er ist nicht da.
Ja, genau, sowas. Es gibt, das ist mir jetzt erst beim wiederholten Mal wieder erst bewusst geworden, so eine Seinfeld-Parodie, dass plötzlich so ein Bass-Solo einsetzt. Du denkst, es klingt ja wie Seinfeld, und da wird wirklich diese komplette Sitcom-Nummer abgefeuert mit Lachern aus der Dose und mit wirklichen Sitcom-Dialogen.
Ja.
Oder auch am Ende nochmal dann, wo er nochmal so den Endgegner plötzlich vorgestellt bekommt, nämlich sein negatives Ich und wie das dann ausgeht, ist halt auch einfach nur wunderbar, weil du denkst, oh, jetzt kommt doch vielleicht nochmal was alles toppt an den Kämpfen und dann.
Nee, da muss ich dir recht geben. Also
drei Beispiele nur hier rein.
Der Gesamtplot ist eher flach, aber von Szene zu Szene, die Details, diese Komik, die szenisch entsteht, so wie es auch audiovisuell und vom Cast selber auch rübergebracht wird, ist der Grund halt, warum ich Ihnen das nachsehen kann, weil es halt trotzdem unglaublich unterhaltsam ist und es halt völlig ausreicht, um dich quasi durch den Film zu tragen, gefühlt. Auch wenn vielleicht der Plot jetzt halt in Summe eher flach ist.
Ähnlich wie bei Zombieland, du hast gerade gesagt, Cast ist auch hier ein Riesenthema. Wir haben es anfangs bei der Erwähnung aller Mitspielenden schon gesagt. Bunt, witzige Rollen, Anna Kendrick als Helikopterschwester.
Großartig. Spielt die 4 Jahre jüngere Schwester, war aber zu dem Zeitpunkt schon 3 Jahre älter als Michael Cera.
Ich weiß es gar nicht.
Super Gaga vom Cast, und ich glaube auch hier seine dort 17-jährige zukünftige Ex-Freundin, auch zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon wirklich älter als Michael Cera. Ja. Und er ist aber derjenige, der irgendwie nochmal 4 Jahre älter ist, glaube ich, als der Rest oder 5. Sehr interessant, wie das so funktionieren kann. Aber ja, also ja, Aubrey Plaza und Anna Kendrick sind beide da in dem Film. Die Dialoge, die sie diese rüberbringen dürfen, sind so on point, dass ich mich jedes Mal wegschmeißen könnte. Und auch der X-te Kalkin-Bruder bringt die Sachen auch so trocken, so genial rüber.
Weiter mit dabei, die groß. Band und Brie Larson und Brandon Routh, einfach nur witzig. Es gibt da noch so Einfälle mit Veganismus, den man hier mit einstreut, wo man ein riesen Ding draus macht. Und immer wieder wirklich, also zum Lachen eigentlich, ist Chris Evans, den man hier auch noch eine Action-Szene gedreht hat, der hier einen Action-Star auch spielt.
Das jetzt nochmal zu sehen,
ist halt auch nochmal richtig geil.
Ich war immer lange Zeit der Meinung, gerade auch mit Snowpiercer zum Beispiel, dass es ganz schwierig ist, den Captain America wegzukriegen. Aber wenn du Scott Pilgrim siehst, was er da macht, hat gar nichts von Captain America zu tun. Und ich erkenne ihn auch nicht.
Komplett anti.
Als Captain America dort.
Ja.
Also das ist für mich nicht die gleiche Person.
Spielt das super Arschloch.
Wahnsinn, oder? Um die Mimik auch die ganze Zeit so drauf zu haben. Mit den Augenbrauen. Das ist so schräg.
Und das ist echt.
Also das macht er, das ist krass.
Stark, ja. Und diesen ganzen Cast schmeißt man halt in so eine super abgefahrene visuelle Gestaltung, beziehungsweise aus diesen Punkten, ja, Drehbuch, Cast, visuelle Gestaltung ergibt sich halt zu dieser, ja, ist ein bisschen doppelt gemobbelt, jetzt eigentlich gesagt, aber dieser visuelle Humor, dieses Visual Comedy Element, alles ist irgendwie überdreht, hervorgehoben, bunt, die Sättigung ist mega überdreht. Du hast selbst das Weiß in den Augen ist immer wirklich pures Weiß und so leuchtend grell. Es gibt Bildkompositionen, wo man sich wirklich versucht hat, an den Comic zu halten. Ja. War ähnlich zum Beispiel wie bei Sin City, hat man das auch gemacht. Und was halt mega ist, sind halt die Bildkompositionen, auch in Kombination mit digitalen Tricks, Erweiterungen etc. pp. Aber so ganz einfache Sachen auch, die Edgar Wrights Handschrift so ein bisschen ausmacht, dass man irgendwie eine Dollyfahrt anfängt und mit so einer Dollyfahrt in die nächste Szene überleitet, dass man irgendwelche Leute durchs Bild gehen sieht, dadurch unsichtbare Blenden gestaltet. Und hier treibt es Edgar Wright aber wirklich auf die Spitze, dass wirklich alle Register gezogen werden und er teilweise zum Beispiel in so einem typischen Dialog, Schuss gegen Schuss, plötzlich das komplette Setting ändert und das aber so nahtlos macht und du durch die bildlichen Bewegungen und Achsen, Sichtachsen, was auch immer, das so flüssig konkret, und
die Szene, die
geht,
du meinst, bringt
und, zwei sogar.
Ja, und die Detail, eine, ja, die jetzt direkt, die mir einfällt, das ist, bringt halt einfach unheimlich gut rüber, dass Scott einen mega Film schiebt und voll neben der Spur ist und sich da quasi wir uns genauso schräg durch die verschiedenen Settings bewegen, wie sich's für ihn anfühlen muss, glaube ich, weil er gar nicht mitbekommt, was um ihn rum so richtig passiert. Und auf einmal bist du irgendwo mit irgendwelchen anderen Leuten unterwegs und weißt gar nicht, wie es denn da. Ich war gerade so in Gedanken vertieft. Ja. Und das wird halt visuell unheimlich gut rübergebracht.
Ja. Muss man gar nicht so mitschneiden, ist zum Teil auch so ein bisschen Metaebene, finde ich.
Auch definitiv. Wir haben jetzt zum Beispiel kritisiert bei Zombieland, dass gewisse gestalterische Mittel angefangen werden einzusetzen und sich dann irgendwie nicht konstant durch den Film durchziehen.
Ja.
Hier tatsächlich irgendwie ein Stück weit ähnlich. Es gibt so ein paar wiederkehrende Elemente, aber gefühlt wird kein gestalterisches Mittel nochmal wiederholt. Aber dafür ist es halt konsequent, weil der Film einfach nicht aufhört und dich immer weiter neu mit irgendwas bombardiert. Also das ist so schon ein Stück weit so ein audiovisueller Mindfuck.
Ja.
Im besten Sinne.
Ja, im guten
Sinne. Da ist er wirklich all in gegangen. Ja. Und was ich halt dem Film unheimlich hoch anrechnen muss, und da kommt halt dieses 60-Millionen-Budget oder höher zu tragen, ist, ich glaube, ganz oft hatte er die Vision und es ist, diese visuelle Umsetzung ist mit so viel Liebe zum Detail tatsächlich umgesetzt worden, dass ich das Gefühl hatte, dass er kaum einen Kompromiss machen musste zwischen was in seinem Kopf war und wie sie es dann tatsächlich auch umgesetzt haben.
Ja.
Das ist Wahnsinn, wenn du da wirklich auch auf so Kleinigkeiten achtest und wenn es nur irgendwie eine kleine Staubwolke ist, da wurde in der Postproduktion so viel digital noch reingeschubst. Ist unglaublich.
Es fängt ja zum Beispiel mit der Eröffnungsszene an, wo die Band vorgestellt wird. Du bist in diesem Proberaum, / Wohnzimmer. Die Kamera fährt raus und plötzlich wird dieses Wohnzimmer halt höchstwahrscheinlich digital verlängert. Gleichzeitig diente das als Intro, als Einblendung der Titel etc. pp. Und das gibt dir direkt die Ansage, wie der Film halt für die nächsten 90 beziehungsweise 100 Minuten halt verlaufen wird. Ja, und das ist auch so ein bisschen was, wo ich meinte, das hat für mich auch so diesen Eindruck verstärkt, dass es sich am Ende verliert, weil es wird immer was Neues gemacht, es wird immer noch mal eins draufgesetzt oder du entdeckst wieder was Neues und am Ende ist der Endkampf halt so, ja gut, das habe ich ja schon so oder so quasi
gesehen. Ich fand es eigentlich cool, tatsächlich mal einen konsequenten Endkampf am Ende auch zu sehen.
Ja.
Ich sehe in Anführungszeichen einen klassischen Endkampf. Ist
so ein bisschen zweischneidig auf jeden Fall, ja.
Ja. Ansonsten von meiner Seite noch hervorzuheben als positiver Punkt, wir haben gesagt, nerdig, ja, aber was bedeutet jetzt nerdig konkret, außer dass vielleicht der Plot ein bisschen Computerspiel-Anleihen hat, durch ein Minenfeld an Popkulturreferenzen der Film, du hast das Zelda-Thema läuft, die Haarfarben von Ramona sind angelehnt an die unterschiedlichen Fäden, die du im Original Zelda finden kannst. Auch in der Reihenfolge, wie du sie findest.
Das wusste ich zum Beispiel selbst nicht.
Das sind so diese nerdy Sachen. Ja, das ist auch nicht wichtig, aber
er hat irgendwie den Final Fantasy 2 Soundtrack, die Bassspur geübt.
Auch das, ja. Und so zieht sich
Tetris,
das halt.
Pac-Man.
Genau.
Alles wird erwähnt oder irgendwie rezensiert.
Ich meine, die Backscheibe im Plattenladen hat er in der Hand und schiebt er irgendwie weg. Also der Edgar Wright hat da alles, glaube ich, was ihn geprägt hat in seiner Jugend und was ihn da zu dem Zeitpunkt vielleicht auch aktuell bewegt, irgendwie versucht da mit reinzupacken. Und das merkst du einfach. Das ist das, was ich meinte, auch mit viel Liebe zum Detail, weil es sind halt auch teilweise Sachen, die dir vielleicht erst beim ersten Mal gucken gar nicht so auffallen, weil es ist, glaube ich, relativ viel, was der Film dir auch visuell abverlangt, dass du vielleicht auch beim zweiten Mal gucken erst wirklich so wertschätzen kannst, was da passiert irgendwie, ne? Weil die Gegner zum Beispiel, wenn er die besiegt, es geht ja um Leben und Tod, die sterben nicht, es ist jetzt also nicht besonders blutig, die lösen sich quasi auf in Geld.
In Münzen,
wie das
Coins,
halt in einem Spiel so
in
ist,
Credits.
Ja? In Credits, die ihr dann irgendwie einsammelt und
Worst Case nicht mal für die Busfahrt reichen.
Genau, aber es reicht dann übrigens am Ende.
Irgendwie schon,
genau,
ja.
Ja, das sind, wie gesagt, ist einfach hervorzuheben, dass er dem Ganzen, wir haben ihn ja angeteasert hier als der Nerdfilm schlechthin, noch nerdiger als Booksmart, haha. Dass er dem Ruf so.
Das ist natürlich ein ganz schlechter Vergleich, aber es muss man an dieser Stelle auch zugeben.
Natürlich, aber ja, nerdiger wird es kaum. Ja.
Vielleicht komme ich auf diese Stelle nochmal zurück. Ich will meinen letzten Pro-Punkt noch schnell erwähnt haben.
Oh mein Gott.
Musik und Tondesign. Wir hatten es bei der Rezension, bei der Vorstellung zu Baby Driver, wo wir gesagt haben, da ist Edgar Wright extrem forciert auf die Musik, auf das Timing, wie kann ich Musik halt visuell darstellen, in den Film einfließen lassen oder Szenen über die Musik halt gestalten oder noch weiter hinausführen als das, was das Bild halt schon hergibt. Hier ist es so, dass so viel auch in die Runde geworfen wird. Es fängt schon an bei dem Universal Pictures Logo, was am Anfang kommt, super auf
8-Bit
getrimmt, großartig.
Das war der Bruder von Edgar Wright, ne?
Ach, das war der Bruder von Edgar Wright.
Der Bruder von Edgar Wright hat das Concept Art gemacht dafür und es ist das Concept Art geblieben und das ist genau das, was du im Intro siehst auch.
Das sieht man nicht oft bei Universal, dass es halt so stark verfremdet wird, sage ich jetzt mal. Das fand ich super, selbst das ist auf dem Original Score, glaube ich, mit drauf. Habe ich mir mal irgendwo dann auf dem Handy eingerichtet, wo das damals rauskam oder immer wieder gerne mal angehört. Und auch sonst hier, Schnittmontage immer perfekt auf Beat und Tempo. Wir haben unglaublich viele Interaktionen mit den Bandsongs, die alle zum Beispiel von Beck geschrieben sind. Auch hier dient die Musik als erzählerisches Mittel. Es gibt Songtitel, die im Hintergrund laufen, die sich quasi mit Charakternamen irgendwie referenzieren, was gerade passiert. Texte werden irgendwie eingeblendet oder passen halt zur Szene. Ja, und du hast einfach einen geilen Misch, was den Soundtrack angeht. Diesen geilen Original Score von Nigel Godrich. Du hast die Songs von Beck, der alle Songs für die Sex Bombs geschrieben hat. Du hast ganz viel Original-Soundtrack, Black Lips, Blood Red Shoes, alles, was irgendwie gut reinpasst. Was dann meistens auch nicht störend wirkt, sondern was wirklich einfach ein gutes Gesamtbild an ergibt im Endeffekt.
Ich würde auch so weit gehen, wir haben die Montage erwähnt in Kombination mit unheimlich guten Visual Effects, in Kombination mit unheimlich gutem Einsatz von Ton, was nicht nur irgendwelche Special Effects, sondern auch den Soundtrack betrifft, was ihn für mich zu einem audiovisuellen Unikat Meisterwerk und auch so ein Stück weit eigentlich dieses Jahr auch Oscar verdächtig gemacht hat.
Damn.
Mindestens mal für eine Nominierung hätte es eigentlich da dicke reichen müssen. Weil es gibt Schnittmontage, hat er verdient und so weiter. Also da wäre Luft gewesen, auch wenn ihm der kommerzielle Erfolg verwehrt, bleibt da zumindest bei den großen Awards vielleicht mal mitreden zu können. Aber auch das ist irgendwie nicht passiert.
War das schon dein Fazit oder hast du noch ein Schlusswort?
Ich habe noch ein Schlusswort, ein letztes. Wir stehen ja auf so Genre-Mixes. Hier ist das ja quasi, würden wir aus dem Zählen gar nicht mehr rauskommen, weil er sich aus allem bedient. Ich meine, du hast selbst Seinfeld-Comedy erwähnt.
Ist irgendwie das alles drin.
Ist mit drin. Von daher eigentlich gut bei uns aufgehoben. Und ich hatte schon gesagt, also A, habe ich gerade gesagt, audiovisuell ein Meisterwerk. Ich habe vorhin sogar gesagt, dass es Mindfuck ist und audiovisueller Mindfuck hatten wir schon mal in einer anderen Review, nämlich in der Review für ein Spider-Man Into the Spider-Verse. Und einer von den Kreativen hinter Spider-Verse hat gesagt über Scott Pilgrim, dass das so ein bisschen der Prototyp für ihr Spider-Verse war. Und das kann man sehen, weil Edgar Wright hier durch diesen unheimlich abgefahrenen audiovisuellen Stil was geschaffen hat, dass es in der Form vorher nicht gegeben hat und auch danach nicht nochmal gab. Und das Gleiche trifft zu für Spider-Verse. Und deswegen kann ich das so 100% unterschreiben. Das ist ein großer Kniefall, den ich hier gerade mache, tatsächlich.
Da mache ich auch den Knicks mit, weil man ja auch noch zugeben muss, das ist halt kein kompletter Animationsfilm, der wirklich komplett aus der Dose vom Rechner kommt, sondern hier muss man im Worst Case halt noch ein bisschen mehr Hirnschmalz mit reinbringen, weil man halt Sachen dreht, extrem gut vorbereiten muss, was die Dollyfahrten angeht, wie man die Szenen macht, sich absprechen mit der oder, Post, ist das machbar, wie ist das machbar?
Genau, oder du musst einen Kompromiss eingehen, der wieder abrückt dann von deiner Vision. Mussten sie sicherlich auch, wissen wir halt nur
Stimmt,
nicht.
Stimmt, sicherlich, ja.
Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, hier ja unfassbar vom Leder gezogen.
Ja.
Um die Vision Realität zu machen.
Bevor ich es vergesse, es gibt bei YouTube so ein Bloopers-Reel, also wo sich die Schauspieler versprochen haben, irgendwelche.
Ja, ist auch auf der Blu-ray drauf übrigens. Und ich weiß genau, worauf du hinaus möchtest.
Material, weiß nicht, vielleicht verschieden ist. Ich wollte auf jeden Fall sagen, dass du das halt siehst, wie weit sie es geplant haben. Weil du siehst in ganz vielen Bloopers, wie sie vom Timing, wie sie von der Bewegung halt, wo du dann wirklich siehst, wie es minutiös eingespielt ist, dann die Szene schief
auch geht. Auch in Kombination mit der Schärfeverlagerung zum Beispiel.
Auch sowas, Timing, ja. Wie gerade jemand zur Tür reinkommt, wo du denkst, ja, das ist schon irgendwie im Editing auch irgendwie entstanden. Nee, es ist halt wirklich alles on set, Timing in Camera gemacht und das ist halt super. Und
Ich bezog mich tatsächlich auf die Szene, wo er das gelieferte Paket quasi an der Tür hinter sich in den Mülleimer werfen soll.
Auch das ist kein Fake.
Und das ist halt kein Fake, die Szene. Heutzutage würdest du es, glaube ich, einfach irgendwie zusammenschneiden. Nein, da war der Anspruch, Michael Cera muss das hinkriegen, quasi hinter sich in einem hohen Bogen das Ding in den Mülleimer zu werfen. Und in dem Bloopers sind tatsächlich alle 30 Versuche, die es gebraucht hat, drauf. Und du siehst am Anfang auch noch, wie sie es gemacht haben. Sie hatten mehrere Pakete und irgendjemand hat es immer wieder aus dem Müll rausgenommen.
Naja.
Jemandem gegeben, der es ihm dann wiederum reicht. Also du brauchst
zwei, drei
Helferlein da im Hintergrund. In Camera quasi. Alles, was möglich war, glaube ich, dann da am Set zu machen, haben sie gemacht.
Ich versuche noch mal kurz meine Hypothesen von vorn aufzugreifen. Scott Pilgrim ist der verspielteste Film von Edgar Wright.
Ja.
In dem Sinne, die Cornetto-Trilogie, also Shaun of the Dead, Hot Fuzz, World's End, hatte ein spezielles Thema, war aber so immer relativ gediegen im kleineren Stil, möchte ich meinen.
Man es fußte so immer noch so ein Stück weit im Realistischen, ne?
Ja, genau das. Und Baby Driver hatte extrem die musikalische Einbindung halt im Fokus. Und hier ist wirklich halt, wie gesagt, das auch alles drin. Comics, Popkulturreferenzen, Videospiele, Musik. Und dadurch ist es halt so bunt, so verspielt, aber so gut auch auf den Punkt gebracht, dass es halt einfach perfekt passt und da für mich, ähnlich wie Spider-Verse, was du gerade gesagt hast, für mich zu den kreativsten Filmen oder der kreativste Film aller Zeiten ist. Und im Endeffekt kann ich nur sagen, ist es halt, muss man so sagen, eine bunte, quietschige Überdosis, aber auch ähnlich wie du gesagt hast, handwerklich halt wirklich auf Meisterwerkniveau orchestriert, muss man sagen. Alle Stilelemente halten sich in Waage, die Story ist nicht ganz so geil, aber dadurch, dass man so viel hat, passt es doch, es gleicht sich alles irgendwie gut aus und dadurch rückt so dieses Gesamtkonzept in den Fokus und das ist das Tolle an dem Film. Thematische Kern, eigentliche Geschichte ist jetzt kein Meilenstein dadurch, aber in Summe ist es doch ein Musterstück von Genre und auch von der Genre- und medienübergreifenden Filminszenierung. Und deshalb kann man nur sagen, Hut ab, klare Empfehlung. Und schade, dass es damals nicht so gut geklappt hat in den Kinokassen.
Definitiv. Ich würde gerne sehen, wie sowas, wenn er zum Beispiel jetzt einfach, keine Ahnung, seine 100 Millionen kriegen würde, jetzt aussehen würde mit den technischen Möglichkeiten, die jetzt gegeben sind. Wir hatten es auch bei Baby Driver schon erwähnt, einfach Hut ab auch an Edgar Wright. Du hast es halt erwähnt, wie gut du sowas vorplanen musst, auch im Kopf haben, dir vielleicht auch schon mal zu überlegen, wie das genau, also was zum Teil in Kamera möglich ist oder nicht. Und wir haben es ja auch bei Baby Driver gesehen, wie minutiös sie am Set noch schon zurechtschneiden mussten, um zu prüfen, ob sie quasi zur nächsten Szene übergehen können oder ob sie es nochmal drehen müssen, diese gleiche Vision hat er auch schon hier bei Scott Pilgrim gehabt und das merkst du einfach, wenn da jemand dahinter ist, der halt genau weiß, was er möchte irgendwie.
Genau, das muss ich auch nochmal erwähnen, also du merkst halt wirklich das Herzblut, was da drin steckt. Du merkst ja die persönliche Handschrift, dass man da unglaublich viel halt rein investiert hat, was nicht nur Geld betrifft und dass es halt wirklich sehr, sehr gut aufgeht.
Ja, dem habe ich tatsächlich hier an der Stelle auch nichts mehr hinzuzufügen.
Dann frage ich in die Runde, alle, die uns gerade zuhören oder zuschauen, wie findet ihr denn Scott Pilgrim? Ist es gerechtfertigt, dass der damals an den Kinokassen gefloppt ist oder was hättet ihr vielleicht anders gemacht, wenn man euch 100 Millionen auf den Tisch gelegt hätte? Uns würde es interessieren, drückt gerne die Glocke bei YouTube, um kein Video mehr zu verpassen. Und danach dürft ihr natürlich gerne dann kommentieren oder wenn ihr uns gerade woanders zuhört, schreibt uns auch gerne da. Alle Links zu Trailern, zu IMDb hier in der Podcast- und oder Videobeschreibung. Ansonsten auch zu finden sind wir auf den sozialen Netzwerken Instagram, Twitter und oder Facebook unter
dem Hashtag NSRT Podcast. Und auch unter dem User.
Gleichnamen Tech.
Ja, unter dem, ja. NSRT Podcast.
Ansonsten noch der Link zum
Dopen Shop.
Auch in der Video- oder Podcast-Beschreibung.
Das ist richtig.
Hausaufgaben sind durch. Hat Spaß gemacht.
Ich wollte gerade sagen, tat doch gar nicht weh, oder?
Hat gar nicht weh getan.
Fühlte sich auch gar nicht an wie Arbeit, fand ich.
Jedes Feedback gern erwünscht zu dieser Folge.
Ganz genau. Ansonsten, ich frage nicht nach dem zweiten Teil, weil nach dem desaströsen Einspielergebnis hat sich das, glaube ich, erübrigt. Da klemme ich mir die Frage direkt. Bleibt mir nur, mich beim Zuhören, Zuschauern zu bedanken, bei dir zu bedanken. Und wir sind, wie ihr das gewohnt seid, nächste Woche wieder am Start mit einer neuen Update-Folge. Ja oder nein? Doch, ne? Schon irgendwie.
Ich verspreche es.
Ui. Dann halten wir das mal besser. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.